ARD.
Ja, ist ehrlich gesagt der zweite Zensusschock nach 2011.
Ich habe vor diesen Ergebnissen des Zensus immer gewarnt als ein Risiko, das über diesem Haushalt schwebt, gerade weil es nicht vorhersehbar ist.
Das Risiko war absehbar und sie haben fahrlässig sich auf diesen Weg begeben, der jetzt die Haushaltsplanung für dieses und insbesondere für nächstes Jahr wieder in Frage stellt.
Ja, das ist natürlich eine fatale Entwicklung in einer Zeit, wo wir im Haushaltschaos leben.
Es kann sein, dass die Kürzungsjahre, die jetzt vor uns liegen, ähnlich hart sind oder vielleicht sogar in bestimmten Bereichen härter als die alten Sarrazin-Jahre.
Wir wären, glaube ich, nicht in der Politik, wenn wir nicht auch Lust hätten, in solchen Zeiten Verantwortung zu übernehmen.
Spätestens, wenn jemand den Namen Thilo Sarrazin sagt, weiß auch der oder die Letzte in der Berliner Politik, es wird ernst. Und damit herzlich willkommen zur Spree Politik, dem landespolitischen Podcast des RBB, in dem es heute vor allem um den neuen Zensus geht, der Berlin kleiner macht, zumindest bevölkerungstechnisch, was leider nicht bedeutet, dass man künftig leichter einen Platz im Berliner ÖPNV bekommt oder leichter eine neue Wohnung findet. Man könnte fast sagen, im Gegenteil. Wir erklären, warum. Und wir schauen auf die Lage an den Schulen. Auch da schien es diese Woche einen Mega-Schock zu geben. Angeblich fehlen tausende Lehrkräfte schon im kommenden Schuljahr. Wir erklären, warum es nicht so schlimm ist, aber eben auch leider nicht gut. Außerdem sucht die Politik ja weiterhin neue Verfassungsrichter für Berlin. Politisch ziemlich heikel und ganz furchtbar geheim. Ein wenig Licht ins Dunkel können wir aber trotzdem bringen. In der Spreepolitik heute mit Sebastian Schöbel. Und bei mir ist jetzt Jan Menzel und ich sag's mal mit Berlins Finanzsenator Stefan Evers.
Ja, ein fröhliches Hallo erstmal in die Runde.
Hallo, grüß dich.
Zensus, das klingt irgendwie immer alles ziemlich langweilig. Das sind immer sehr viele Zahlen, deswegen trage ich die jetzt mal nicht vor, sondern ich überlasse das natürlich Herrn Evers.
Der Zensus hat für Berlin Folgendes ergeben. Die Einwohnerzahl für Berlin wurde nach unten korrigiert und zwar um 127.644 Personen. Das entspricht einem Minus von rund 3,5%. Die Einwohnerzahl in Berlin liegt damit nach durch den Zensus ermittelten Stand bei 3.598.006.
So, Jan, und jetzt könnten wir den Herrn Evers natürlich auch erklären lassen, warum diese 127.000 Berliner Einwohnerinnen weniger Mist ist. Das würde dann allerdings wie folgt klingen.
Wir reden hier über den sogenannten horizontalen Finanzkraftausgleich unter den Ländern. Der berücksichtigt die unterschiedlich hohe Steuerkraft der Länder.
Ja, horizontaler Finanzkraftausgleich. Jan, etwas verständlicher. Warum ist es für Berlin schlecht, wenn der Zensus, wie er jetzt ausgefallen ist, zeigt, dass wir in Berlin tatsächlich weniger Menschen haben als eigentlich gedacht?
Also man kann ganz schlicht sagen, dass mehr Einwohner auch mehr Geld bringt aus diesem bundesweiten Steuerverteilmechanismus. Da geht es um die Steuereinnahmen der Länder, aber auch um Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisung. Und da ist es für Berlin elementar wichtig, dass Berlin eben wirklich jeden Einwohner auch auf Heller und Cent sozusagen vergoldet bekommt. Bekommt es als Stadtstaat ohnehin ja schon, aber das ist wirklich bares Geld, was dann fehlt. Und die Summe haben wir ja auch gehört schon. 450 Millionen Euro sind es in diesem Jahr und es werden in den nächsten Jahren noch mehr werden. 550 Millionen Euro, also da fehlt richtig viel Bares in der Kasse.
Und jetzt ist ja schon das Wort Schock ein paar Mal genannt worden und der Vergleich mit 2011. Das heißt, es ist diese Situation, der Zensus kommt raus, hoppla hopp, wir sind gar nicht so viele Berlinerinnen und Berliner wie gedacht. Das kennen wir hier schon, das kennt auch die Finanzpolitik schon.
Genau, das kennt man. Damals ist dieser Schock eigentlich eher so ein Wiederholungsschock. Also man war eigentlich schon ein gebranntes Kind, hatte es schon mal erlebt, wusste auch, dass es natürlich ein hausgemachtes Problem gibt, nämlich das, dass die Melderegister in Berlin nicht wirklich das abbilden, was so an Bevölkerungsbestand da ist. Das ist auch kompliziert, weil Leute sich vielleicht nicht anmelden oder auch eine hohe Fluktuation ist, die ist hier vielleicht höher als auf dem platten Land. Aber dennoch ist es so, dass auch hier einige hausgemachte Probleme dazukommen. Wir wissen es ja selber, Termin im Bürgeramt ist eine schwierige Angelegenheit. Und das lässt auch den einen oder anderen bestimmt frustriert zurück dann, was den Termin und die Anmeldung und Ummeldung betrifft. Also das sind die hausgemachten Dinge. Die Stadtstaaten leiden generell immer ein bisschen stärker. Auch die größeren Städte tun sich da schwerer, wobei es auch Ausreißer gibt. München hat es besser hinbekommen. Aber das ist eine Sache, wo in Berlin halt einiges zusammenkommt und was sich dann eben auch mit diesen Auswirkungen niederschlägt.
Das heißt, ganz platt gesagt, wenn da jetzt einer kommt und sagt, die schlechte Berliner Verwaltung ist schuld, dass wir nicht jeden gezählt haben in Berlin und deswegen kriegen wir jetzt weniger Geld. Also diese Probleme in der Berliner Verwaltung führen jetzt zu Millionenverlusten.
Das ist, glaube ich, eine sehr verkürzte Version. Also auch, dass man sozusagen auf die Verwaltung einschlägt, das ist, glaube ich, auch relativ schlicht gedacht, weil die Verwaltung hat einige Schwachstellen, Digitalisierung zum Beispiel, Personalmangel, aber sie kriegt natürlich einiges auch sehr wohl auf Kette. Das haben wir auch in der Corona-Zeit erlebt. Aber es ist einfach so, dass da, glaube ich, so ein gewaltiger Umbruch ansteht und gerade auch, was jetzt die Bürgerämter, die hatte ich kurz angetickt, betrifft, beim Terminmanagement, bei der Terminvergabe, da gibt es so viele ungelöste Dinge noch, da hat sich auch die jetzige Koalition, glaube ich, sehr viel vorgenommen und sehr wenig bisher abgearbeitet.
Genau das hat auch Stefan Evers in der Pressekonferenz diese Woche durchaus angesprochen, relativ offen eben, dass es das Problem mit dem Melderegister gibt, dass man den Zahlen da eventuell auch nicht trauen kann, aber man muss ja jetzt mit diesen Zensuszahlen umgehen. Also es gibt jetzt keine Möglichkeit für Berlin zu sagen, wir sind uns nicht ganz sicher mit unserem Melderegister, können wir das nochmal nachzählen?
Das haben wir probiert schon mal beim ersten Zensusschock vor über 10 Jahren. Da hat man danach versucht, auf dem Klageweg nochmal in Karlsruhe überprüfen zu lassen, ob diese Zählmethode wirklich so ganz okay ist. Zensus heißt ja nicht eine komplette Volkszählung, wo alles und jeder gezählt wird, sondern da werden ungefähr 10% der Bevölkerung befragt und dann nimmt man die Daten, die schon da sind und macht praktisch so eine Art Hochrechnung und kommt dann zu den Zensuszahlen. Und das fanden die in Berlin schon immer so ein bisschen fragwürdig, weil es eben auch schlecht ausgeht für Berlin. Und deshalb hat man sich da nochmal dann in Karlsruhe letztendlich einen Ohrfeige abgeholt, weil die Richter haben gesagt, nee, die Methodik ist schon in Ordnung, damit müsst ihr leben. Das ist praktisch jetzt Gesetz und das gilt auch jetzt, würde ich sagen. Ich habe auch keinen gehört, der ernsthaft jetzt die Methodik oder den Zensus in Zweifel ziehen würde. Wir müssen es so akzeptieren, wie es ist. Es ist wie eine Regel bei Mensch ärgere dich nicht, muss man auch mitleben.
Und jetzt gucken wir natürlich auf die finanziellen Auswirkungen. Du hast es schon gesagt, also um die Zahlen nochmal zu nennen, in diesem Jahr fehlen dann dadurch 450 Millionen Euro und im nächsten Jahr im Haushaltsjahr 2025 über 500 Millionen Euro. Das stimmt?
Ja, das ist so ein bisschen noch die kleine Blackbox in dem Fall. Also dieses Jahr sollen es 450 Millionen Euro sein und dieser Betrag, der soll ansteigen bis 2028 auf 550 Millionen, also ein bisschen mehr werden. Dann gibt es noch, um das Ganze noch ein bisschen gemeiner zu machen, Rückrechnungsjahre, nämlich die Jahre 2023 und 2022, da wird anteilig auch von Berlin praktisch Geld zurückverlangt, weil da schon zu viel Geld geflossen ist an Steuereinnahmen. Das wird irgendwann auch zu Buche schlagen. Das muss dann vom Bundesfinanzministerium errechnet werden. Wir wissen nicht, wann das sein wird. Aber dann kommt auch irgendwie ein Stichjahr, vielleicht nächstes Jahr, hoffentlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wo gesagt wird, hier musst du zurückzahlen. Berlin, da wird es nochmal mehr werden. Also das hat schon ein beträchtliches Volumen und das wird auch die Haushaltsplanung die nächsten Jahre wahrlich nicht vereinfachen.
Genau, und das hat natürlich auch die Opposition kritisiert, sie ist halt Opposition, sie muss die Regierung da auch hart rannehmen. Herrn Evers vor allem vorgeworfen, er habe seinen Haushalt nicht im Griff. Können wir ja drüber streiten, ob das jetzt wirklich stimmt. Denn mit der Situation müsste ja jeder Finanzsenator oder jede Finanzsenatorin jetzt umgehen. Das hat er ja nicht verbockt in dem Sinne, oder?
Das ist richtig. Er hat natürlich als jemand, der ein Jahr im Amt ist, das auch so vorgefunden. Die Landesfinanzen sind, wie sie sind. In der Corona-Zeit, muss man glaube ich jetzt sagen, haben wir sehr stark über unsere Verhältnisse gelebt. Das hatte den starken Hintergrund, dass gesagt wurde, wir wollen die Gesellschaft zusammenhalten, wir wollen, dass keiner auf der Strecke bleibt, auch Unternehmen gerettet werden, wir wollen auch Träger und so weiter, denen die Kostensteigerung erstatten. Das war ein gutes politisches Ansinnen, aber es fällt jetzt eben massiv schwer, wieder auf, sag ich mal, eine normale Ausgabenkurve zurückzukehren. Also normale Ausgaben zu haben, die sind ja, wenn man vergleicht, was wir jetzt ausgeben, mit der Vor-Corona-Zeit haben wir einen Aufwuchs um 10 Milliarden. Das ist wirklich gigantisch. Und da wieder wegzukommen, das ist eine sehr, sehr schmerzhafte Diät. Und ich weiß nicht, ob das wirklich für alle auch so sein wird, gerade in sensiblen Bereichen, ob das wirklich alle, ich sag's mal salopp, überleben werden, weil das wird Kürzungsopfer geben. Und so ein Zensus, der jetzt nochmal reinkommt, der natürlich erwartbar war, macht es nochmal schwieriger. Das sind alles Dinge, für die der amtierende Finanzminister überhaupt nichts kann. Das ist praktisch die Gemengelage. Allerdings muss man sagen, was diese Koalition gemacht hat, ist praktisch einen Haushalt verabschiedet mit ganz vielen Löchern, wo man gesagt hat, das stopfen wir im Laufe des Jahres mal. Haben sie mit Ach und Krach auch hinbekommen. Sie haben aber auch alle Rücklagen aufgebraucht, die Berlin hat. Und wir werden im nächsten Jahr dann wirklich ein echtes Problem haben. Und ich habe es noch nie erlebt in Berlin und ich gucke mir das schon 20 Jahre beruflich an, dass wir einen Haushalt haben, wo dann eigentlich schon relativ bald nach Verabschiedung klar war, der ist eigentlich Makulatur. Der ist eigentlich gar nicht belastbar. Das ist ja ein Doppelhaushalt, der hält gar nicht die vollen 2 Jahre. Und dass man jetzt praktisch alle paar Monate nachbessern muss, nachschießen muss, nachjustieren muss, nachkürzen muss, das ist eigentlich nicht vereinbar mit dem Haushaltsgrundsatz von guter Haushaltswirtschaft und solider Haushaltsführung. Das ist schon wirklich so ein Leben von der Hand in den Mund und von heute auf morgen aber nicht weiter. Das ist eigentlich nicht wirklich gut im Sinne von auch eine Richtung vorzeigen und auch den Wählerinnen und den Steuerzahlerinnen auch ein Signal oder eine Richtung anzuzeigen, was man eigentlich mit dieser Stadt vorhat und auch schon so Ansagen zu machen, hier und dort wird es schwierig, denn da muss es letztendlich gehen. Es muss, glaube ich, darum gehen, strategisch zu sagen, in den Bereichen werden wir sparen müssen Und dort werden wir uns Dinge weiterhin leisten können, aber nicht im Umfang.
Ja, wir kommen gleich mal darauf, wo, in welchen Bereichen da durchaus gekürzt werden könnte. Da gibt es Andeutungen, zumindest habe ich da bei der Opposition was rausgehört. Wir hören aber mal von einem anderen Oppositionspolitiker noch kurz einen Vorwurf. Sebastian Schüsselburg, der Haushaltsexperte der Linken, hat diese Woche auf Nachfrage des RBBs folgenden Vorwurf Richtung Regierungskoalition geäußert. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Und zwar hat er daraufhin angesprochen, dass das Ganze ja erwartbar gewesen ist, Folgendes gesagt.
Wir haben als rot-rot-grüne Vorgängerregierung eine Vorsorge getroffen. Diese Vorsorge wurde unverantwortlich verfrühstückt. Es wurde in der letzten Woche noch eine Absenkung bei den Mindereinnahmen vorgenommen. Das ist alles andere als seriös und das verstärkt die Verunsicherung in der Stadt. Niemand von den freien Trägern, von den sozialen Trägern weiß gerade, ob ihn der Kürzungshammer treffen wird oder nicht. Das ist schon seit Monaten der Fall. Alle vier Wochen können wir den Wecker stellen und die vorherigen Aussagen der Koalition zum Haushalt sind wieder Makulatur. Das ist unseriös und das ist ein Haushaltschaos, das diese Stadt nicht verdient hat.
Was meint Schlüsselburg mit dieser Absenkung der Minderausgaben? Also stimmt es, dass die Koalition zuletzt auch nochmal den Betrag, der zurückgelegt wurde für genau diese Zensusgeschichte, nochmal abgesenkt hat?
Ja, es ist inzwischen eine relative Hin- und Her-Bucherei mit Rücklagen, mit Nachtragshaushalt, wo man schon fast den Überblick verliert. Es ist in der Tat so, dass im Nachtragshaushalt, der jetzt auch im Hauptausschuss liegt, dieser Vorsorgetitel, wie man das nennt, abgesenkt wurde auf 275 Millionen Euro. Da wurden 100 Millionen Euro rausgenommen. Und diese 275 Millionen Euro, die reichen eben nicht, um 450 Millionen Euro, die jetzt als Ausfälle dazukommen, durch den Zensus zu decken. Gleichwohl sagt der Finanzsenator, es sei durchaus in diesem Jahr noch darstellbar, dass man dieses Geld zusammenbekommt und dieses Loch praktisch stopft. Das halte ich auch nicht für ganz unwahrscheinlich. Dennoch ist es ja schon so eine Frage, das meinte ich eben auch so ein bisschen mit der Gradlinigkeit der Haushaltspolitik, wenn man dann mal was streicht und dann kommt es irgendwie einen Monat später wieder dazu und dann hin und her. Und das ist natürlich, und da hat der Schüsselburg dann schon einen Punkt, das macht keinen guten Eindruck. Und da kann man dann auch wirklich als jemand, der unmittelbar von Landeszahlung abhängt, da kommen diese Träger wieder ins Spiel, die Beschäftigte bezahlen müssen, die Projekte im sozialen Bereich finanzieren, da kann man schon hellhörig werden und sich auch ernsthafte Sorgen machen, was eigentlich dann mit meinem jeweiligen Projekt, mit meinen Beschäftigten sein wird.
Und dann ist eben jetzt genau diese Frage, wo muss dann eigentlich wirklich auch langfristig gekürzt werden? Das ist, glaube ich, die Antwort will keiner so richtig geben in der Politik, weil das natürlich wahnsinnig schmerzhaft ist. Damit gewinnt man keine Wahlen, keine Stimmen. Damit tut man Leuten nur weh. Und bringt sie gegen sich auf.
Absolut. Und das wird aber so sein, dass in allen Bereichen man kürzen muss. Dazu ist das, worum es geht, zu groß einfach. Wir reden im nächsten Jahr. Insgesamt, auch das ist immer so ein bisschen der näherungsweise Schätzungswert, weil man da dann Zensusausfälle reinrechnen muss, plus die aktuellen Steuerschätzungen, plus was schon als strukturelles Defizit da ist im Haushalt. Wir reden da wahrscheinlich über bis zu 3 Milliarden Euro, um die es im nächsten Jahr geht, die irgendwo rausgekürzt werden müssen. Und da gibt es immer die ganz großen, dicken Brocken. Das ist der Verkehrsetat, der ist enorm angewachsen. Da bin ich mir sicher, dass diese Koalition da Kürzungen vornehmen wird. Dann geht man aber auch an die Substanz von BVG, an die Beschaffung neuer Fahrzeuge und bremst letztlich den ÖPNV-Ausbau aus. Das ist die Konsequenz, die das dann nach sich zieht. Ich denke auch, dass der Wohnungsbau, das ist auch ein ziemlich großer Posten im Etat, wo man sagen wird, wir werden nicht alles machen können. Dann spielt immer die Hoffnung mit, dass auch viele Projekte sich verzögern und man das Geld überhaupt gar nicht im Haushalt dann abrufen kann. Das könnte nochmal helfen, aber auch da gibt es sicherlich Möglichkeiten der Kürzungen. Und auch im Bildungsbereich, da ist auch einiges angewachsen, wird man, glaube ich, doch zum Beispiel das, was für Stellen vorgesehen war, die nicht besetzt werden können, wieder rausziehen. Das werden auf jeden Fall große Brocken sein, aber auch so Bereiche wie Inneres, wo ich jetzt schon die Gewerkschaft der Polizei aufschreien höre, die werden sich nicht wegducken können. Auch die müssen ihren Sparbeitrag leisten und das Soziale, da werde ich auch, glaube ich, nochmal sehr vorsichtig zu sagen, die werden von Kürzungen ausgenommen, was bisher immer so ein bisschen die Linie gerade der SPD war. Denn der Spardruck, der ist so immens groß, da wird es, glaube ich, wenige geben können, die für sich in Anspruch nehmen können, dass nun bei ihnen eine Ausnahme gemacht wird.
Genau, Lehrkräfte werden wir dann hier im Podcast auch noch ansprechen, wie da gerade die Situation ist. Auch nicht rosig, wobei ja da fast absurd ist. Also nicht besetzte Lehrkräftestellen, das berichten wir schon seit Jahren in Berlin. Der Finanzsenator wird sich vielleicht heimlich freuen, wenn dieses Delta, ich sag mal, nicht sehr viel kleiner wird, weil jeder, der neu eingestellt wird, kostet ja wieder Geld. Das ist auch wieder so eine interessante Situation eigentlich, rein politisch. Aber du hast schon angesprochen, so Großprojekte, wo es dann wirklich politisch wehtut. Da hat AfD-Chefin Christine Brinker auf unsere Nachfrage hin tatsächlich mal angedeutet, in welche Richtung das gehen kann. Und die Wortwahl, die sie benutzt hat, ist wirklich interessant. Wir hören mal ganz kurz rein.
Diese jetzigen großen Einsparnotwendigkeiten müssen spürbar sein. Ich meine, es gibt viele kostenlos Themen in Berlin. Damit brüstet sich ja vor allen Dingen Reitzer Lee mit der SPD. Aber wir wissen alle, dass das so nicht funktioniert, dass auch die anderen großen Bundesländer wie Bayern, die Nettozahler letztlich ja nach wie vor sind, dass die das ja auch monieren, dass Berlin sich so eine kostenlos Mentalität leistet. Das können wir uns definitiv nicht leisten. Wer entsprechend über ein Einkommen verfügt, muss auch durchaus dafür zahlen. Warum denn nicht?
Und was sie nicht sagt, was sie damit meint, ist tatsächlich etwas, was in der SPD schon länger diskutiert wird, vor allem jetzt durch das neue Duo an der Landesspitze der SPD, nämlich zum Beispiel die Frage Kita-Beiträge. Wie sollte das tatsächlich noch kostenlos sein? Oder sollten da Gutverdiener dann doch auch zahlen müssen? Und die Frage ist immer, wer gilt eigentlich noch als Gutverdiener? Das heißt, die AfD-Chefin bemüht sich da eigentlich einer SPD-Rhetorik, oder? Um über, also kostenlos Mentalität und so.
Ja, also ich glaube, das würde ich nicht als SPD-Rhetorik verbuchen, weil die SPD-Politik der letzten Jahre war ja das, was sie jetzt eigentlich kritisiert. Das geht ja weit über die gebührenfreie Kita hinaus, sondern betrifft auch das kostenlose Schülerticket, das gratis Mittagessen an Schulen, die Hortbetreuung, die ja anfangs in der Grundschule auch kostenfrei gestellt ist. Das sind Dinge, die die AfD genauso wie das jetzt 29-Euro-Ticket ablehnt. Die AfD kommt da schon aus anderen Richtungen, würde ich politisch sagen. Also während die SPD doch sehr stark das als soziale Teilhabe begreift, wie er für sozialen Ausgleich sorgen möchte, sieht die AfD eigentlich solche Sozialprojekte eher kritisch. Ich sehe die AfD da eher als eine Partei, die nun ganz und gar nicht sozialdemokratisch eingestellt ist. Und der andere Aspekt, den du angesprochen hattest, die Frage, wo zieht man denn die Grenze? Wo fängt der Gutverdiener an und wird der Mittelverdiener auf? Das ist eine ganz spannende Frage, die auch jeder wahrscheinlich verschieden beantworten wird.
Genau.
Da ist dann auch wieder die Frage, wie viel würde es eigentlich bringen, wenn man das Geld wieder reinholt? Man muss auch dann die Bürokratie dagegen rechnen natürlich. Ich glaube, wenn man wirklich auf Summen kommen will, dann muss man die Einkommensgrenzen noch relativ niedrig ansetzen. Es wird da, glaube ich, nicht reichen, bei all denen, die mehr als 200.000 Euro im Jahr haben, anzusetzen.
Aber diese Diskussion darüber, diese Kostenlos-Mentalität in der Stadt zu beenden, das kam jetzt zuletzt natürlich eben vom neuen Spitzenduo der Berliner SPD. Hermann Hiekel aus Neukölln und Frau Böcker-Giannini.
Genau, das war sozusagen ihr Wahlkampfschlager, mit dem sie dann auch SPD-Vorsitzende geworden sind, die Mitgliederbefragung für sich entschieden haben. Interessant war nur, sie sind mit dieser Forderung sehr markig aufgetreten, haben die aber dann im Verlauf dieses innerparteilichen Wahlkampfs immer mehr einkassiert und gesagt, naja, wir wollen ja mal drüber reden, wir wollen eine Diskussion anstoßen und wollten eigentlich gar nicht mehr so konkret sagen, ja, in welchen Bereichen jetzt, was ist denn jetzt wirklich schlecht? Also man kann, glaube ich, nach diesem ganzen innerparteilichen Ringen um den Vorsitz und um die Kostenlospolitik festhalten, dass sie da eher Abstriche gemacht haben. Was man gemerkt hat, ist, dass das 29-Euro-Ticket, mit dem die SPD ja den letzten Wahlkampf bestritten hatte, die Abgeordnetenhauswahl, dass das zur Disposition steht, das ist inzwischen ein offenes Geheimnis, dass das, glaube ich, die nächst anstehenden Sparrunden nicht überleben wird. Das ist kein so gigantischer Betrag. Wir reden da, glaube ich, aktuell um Beträge um die 100 Millionen Euro, Entschuldigung.
Ist wichtig, Herr Evers rechnet genau.
Absolut, genau, das ist wichtig, ja. Keine falschen Angaben. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das sozusagen dann auch der kleinste gemeinsame Nenner sein wird, wenn es ums Kürzen geht. Aber was jetzt diese Angebote gerade für Schüler, für einkommensschwache Gruppen betrifft, da, glaube ich, wird die SPD sich das sehr genau überlegen, ob sie davon abweicht.
Dann, ich danke dir, Jan, und bis bald wieder im Podcast beim Erbsenzählen, müssen wir langsam sagen.
Jo.
Bis denn, ciao.
Ciao.
Ich bedauere es aber sehr, wenn dann diese Berichterstattung stark tendenziös, wenn nicht sogar unseriös ist. Wenn dann heute berichtet wird, dass Berlin zum kommenden Schuljahr 5.000 Lehrkräfte fehlen, zweifle ich stark an, dass man wirklich den Bericht ernsthaft gelesen hat.
Sagt eine hörbar irritierte Bildungssenatorin von Berlin, Katharina Günther-Wünsch. Und damit reden wir über den Lehrkräftemangel in Berlin. Da gab es ja Anfang der Woche durchaus eine Zeitungsmeldung, die für einen Schockmoment gesorgt hat, nämlich dass schon im nächsten Schuljahr in Berlin nicht ein paar hundert, sondern mehrere tausend Lehrkräfte fehlen. Kleine Entwarnung direkt vorweg, ganz so schlimm ist die Situation dann doch nicht an den Berliner Schulen, aber sie ist auch nicht gut. Die Details bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin aus der landespolitischen Redaktion, Kirsten Buchmann. Grüß dich, Kirsten.
Grüß dich, Sebastian.
Also große Aufregung Anfang der Woche. Angeblich fehlen in Berlin viele tausend Lehrer im nächsten Schuljahr. Es ist dann nicht ganz so schlimm, oder? Also vielleicht kannst du mal in dieses Meldungskuddelmuddel ein bisschen Klarheit reinbringen.
Ja, Ausgangspunkt ist die Überschrift einer Zeitung, wonach ungefähr 7-mal so viele Lehrkräfte fehlten wie bisher. Diese Zahl ist allerdings tatsächlich nicht richtig, sondern mit einer solch hohen Zahl hat die Bildungsverwaltung in einer Senatsvorlage den rechnerischen Lehrkräftebedarf der Schulen beziffert. Also das heißt, die Zahl der Lehrkräfte, die die Schulen brauchen. Davon müssen allerdings unbedingt abgezogen werden, die erfahrungsgemäß mehreren tausend Lehrer, die neu eingestellt werden. Denn es werden ja Lehrkräfte eingestellt bis in die Sommerferien hinein. Und im August soll es dazu genauere Zahlen nach einer Schnellabfrage an den Schulen geben. Und die von der Zeitung veröffentlichte sehr hohe Zahl fehlender Lehrkräfte im neuen Schuljahr hat Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch nicht als unseriös bezeichnet.
Genau, da war sie auch relativ erbost. Vielleicht muss man mal zur Einordnung sagen, diese Zahlen, die die Bildungsverwaltung da jetzt intern im Prinzip im Senat dann zirkulieren lassen hat, das ist eine Prognose. Also da steht im Prinzip drin, wir erwarten, dass wir so und so viele Lehrkräfte pro Schuljahr brauchen werden, oder?
Ja, genau. Und laut dieser Prognose wird im kommenden Schuljahr es an den Berliner Schulen eine Lücke von 695 Vollzeitlehrkräften geben. Also deutlich, deutlich weniger als in dieser Überschrift gestanden hatte, einer Zeitung. Und diese Lehrkräftelücke an den Berliner Schulen würde sich damit auch leicht verringern. Denn in diesem Schuljahr liegt die Lücke laut der Bildungsverwaltung bei mehr als 700 Vollzeitstellen. Bekannt gegeben hatte die Bildungsverwaltung allerdings, dass Referendare künftig 10 statt 7 Stunden unterrichten sollen. Zudem werden den Schulen auch bestimmte Profilstunden gestrichen. Das ist dann schon mit eingerechnet und beides zusammen macht fast 500 Vollzeitstellen aus. Also das, wie gesagt, ist mit eingerechnet.
Man muss auch bei diesen scheinbar besseren Zahlen, denn die Lücke wird ja ein bisschen kleiner, wie du gesagt hast, tatsächlich mal wirklich dahinter schauen. Und was sich dann eben offenbart, ist, dass die Bildungsverwaltung da ziemlich, ich will nicht sagen tricksen muss, aber hart arbeiten muss, damit man irgendwie mit diesem Mangel an Lehrkräften, und der bleibt ja weiter bestehen, irgendwie zurechtkommt. Also du hast erwähnt, Referendare sollen dann halt einfach noch mehr machen.
Ja, genau. Das bedeutet für sie eine höhere Arbeitsbelastung. Und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sieht darin auch eine Verschlechterung der Ausbildungsbedingungen. Außerdem gibt es Kritik auch an dieser anderen Maßnahme, dass eben bestimmte Profilstunden gestrichen werden. Da sagt etwa der Gymnasialschulleiterverband, das ist für sie schwierig, weil sie damit zum Beispiel auch kleinere Kurse in der Oberstufe nicht mehr werden einrichten können. Und die Bildungssenatorin scheint angesichts des Lehrkräftemangels künftig durchaus noch an weitere Ressourcen der Schulen herangehen zu wollen. Sie sagt, der Stundenplan sei mit den vorhandenen Lehrkräften abgedeckt. Zusätzlich gäbe es viele Stunden zum Beispiel für Integration und Sprachförderung. Und die Senatorin signalisiert, dass das, was in den letzten Jahren immer obendrauf gekommen und mit einer Gießkanne verteilt worden sei, so drückt sie sich aus, nicht fortgesetzt werden kann. Sie findet, angesichts des Lehrkräftemangels müssten die Ressourcen besser gesteuert werden. Und dazu hat sie auch ein mögliches Beispiel beschrieben. Sie sagt, dass etwa eine Schule mit vielen Kindern mit Förderbedarf kleinere Schulanfängerklassen mit 21 Schülern einrichten könnte, in Absprache mit der Schulaufsicht, um diesem Förderbedarf Rechnung zu tragen. Andere Schulen könnten dagegen mit etwa 28 Kindern in einer Klasse arbeiten. Dazu soll es laut der Bildungssenatorin Gespräche geben.
Das heißt mit anderen Worten, was Günther-Wünsch durchaus tut, ist, sie versucht jetzt irgendwo noch Kapazitäten zu finden, da wo Lehrkräfte offiziell im Plan auftauchen, weil sie da gebraucht werden angeblich, weil sie da auch eingeplant wurden, aber vielleicht am Ende dann auch nur Zusatzaufgaben machen, also nicht die reinen Unterrichtsstunden, die gebraucht werden, abdecken, sondern eben noch Leistungen obendrauf bringen. Und das will sie, das muss man dann auch dazu sagen, ehrlicherweise wegkürzen, oder?
Das will sie anders verteilen, so habe ich sie verstanden. Das will sie anders auf die Schulen verteilen, eben je nach Bedarf, je nach Förderbedarf der Kinder.
Okay, aber mit anderen Worten, die Situation an den Berliner Schulen und was die Lehrkräfte angeht, ist nicht rosig. Selbst wenn die Lücke ein kleines bisschen kleiner wird bei dem Bedarf, den wir an Lehrkräften haben. Also wir haben immer noch die gleiche Situation wie im letzten Jahr und in den Jahren davor. Es fehlen dramatisch viele Lehrkräfte, oder?
Es fehlen Lehrkräfte, genau, das Defizit gibt es berlinweit, das gibt es auch bundesweit. Im Moment, das hatten wir eben besprochen, liegt das Lehrkräftedefizit ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres, aber es könnte in Zukunft größer werden, weil die Schülerzahlen steigen. Zu rechnen ist an den allgemeinbildenden Schulen mit 5% Zuwachs pro Jahr, deshalb braucht Berlin eben mehr Lehrerinnen und Lehrer. Zugleich verlassen jedes Jahr aber 1600 Vollzeitlehrkräfte die Schulen, da sie in Pension gehen, wegziehen oder kündigen. Und der Einstellungsbedarf steigt wegen dieser beiden Aspekte in Zukunft weiter an. In Berlin kommen aber nicht genügend Lehramtsabsolventen von den Universitäten. Neue Lehrkräfte werden laut den Berechnungen vor allem benötigt, um Schülerinnen und Schüler sonderpädagogisch zu fördern. Es besteht aber auch in Mathe, in Sprachförderung und Deutsch Einstellungsbedarf. Und es zeichnet sich deshalb ab, dass die offenen Stellen wieder auch mit vielen Quer- und Seiteneinsteigern besetzt werden müssen. Genügend voll ausgebildete Lehrkräfte dürfte es weder zum neuen Schuljahr noch in den nächsten Jahren geben.
Diese Lösung mit den Referendaren, dass die einfach noch ein paar mehr Stunden machen, ist tatsächlich auch nicht nachhaltig, oder? Also ich meine, die sind ja tatsächlich selbst noch in der Ausbildung. Das sind ja keine fertigen Lehrkräfte.
Genau, das ist das, was die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert, dass die Referendare eben auch Zeit brauchen, eben ihren Unterricht zu reflektieren, dass Zeit da sein muss für Hospitationen und angeleiteten Unterricht. Und da ist eben die Sorge, dass das die Ausbildung verschlechtern könnte.
Naja, und ist wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig attraktiv, wenn ich weiß, wenn ich Referendar in Berlin bin, dann muss ich mehr machen. Da suche ich mir doch ein Bundesland nach meinem Studium, wo ich nicht so viele Stunden geben muss, oder? Also das könnte ja eher dazu führen, dass wir Referendare verlieren an andere Bundesländer.
Naja, also da argumentiert die Bildungsverwaltung, dass Berlin bisher eher am unteren Ende liegt, was die Unterrichtsverpflichtung der Referendare angeht.
Es gab ja auch die Kritik dann nach dieser Berichterstattung des Senats auch und der Richtigstellung, wie viele Lehrkräfte nun wirklich fehlen, also ungefähr 700 im nächsten Schuljahr, dass diese ganzen Quer- und Seiteneinsteiger dann trotzdem immer voll mitgezählt werden. Dabei seien das doch gar keine richtigen voll ausgebildeten Lehrkräfte. Kann man das so sagen? Denn die machen ja durchaus auch eine Ausbildung mit. Die studieren ja auch nebenher noch, neben ihrer Ausbildung zur Lehrkraft.
Ja, genau so argumentiert ja die Bildungsverwaltung, dass diese Quereinsteiger eben durch diese Ausbildung dann irgendwann fertig ausgebildete Lehrkräfte sein werden und dass sie das deswegen in ihrer Statistik eben auch nicht einzeln aufschlüsselt.
Und dann haben wir ja immer noch die Haushaltskürzungen, die auch ins Haus stehen, wobei da der Bildungsbereich wahrscheinlich kaum betroffen sein dürfte, denn kürzen beim Thema Bildung und Schule kann sich der Senat ja eigentlich gar nicht leisten, oder? Hat Günter Wünsch dazu irgendwas gesagt?
Kürzen, sie hat natürlich auch wie andere Ressorts diese sogenannte pauschale Minderausgabe, die sie auflösen muss. Also sie muss da einen Sparbeitrag erbringen. Sie hat einmal erwähnt im Bildungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, dass dieser Sparbeitrag einem Umfang von 650 Stellen entsprechen würde. Sie hat das dann allerdings auf eine Nachfrage als im Konjunktiv stehend bezeichnet. Also diese 650 Stellen sollen nach ihrer Aussage nicht gestrichen werden.
Dann Kirsten, ich danke für die Einschätzung und im Sommer kriegen wir dann die vorläufig endgültigen Zahlen für den Lehrkräftebedarf in den Berliner Schulen. Da sind wir natürlich auch weiter dran und werden sicherlich hier im Podcast auch in der Zukunft nochmal darüber sprechen, wie die Situation bei den Lehrkräften an den Berliner Schulen sind. Ich danke dir.
Gerne.
Ich hatte es versprochen, wir schauen natürlich auch noch auf die Situation am Berliner Verfassungsgerichtshof. Dort sind, wie wir schon seit ein paar Monaten eigentlich berichten, eigentlich sogar schon seit ein paar Jahren, ein paar Stellen frei, beziehungsweise sie sollen frei werden und es soll Ersatz kommen, aber es klappt nicht so richtig, denn die Politik kann sich nicht auf die Nachfolgerinnen und Nachfolger einigen. Bei mir ist jetzt Boris Hermel aus der landespolitischen Redaktion im Podcast. Grüß dich, Boris.
Hallo.
Ist eine verfahrene Situation am Verfassungsgericht, oder? Ist das wichtigste Gericht in Berlin, aber irgendwie will den Job keiner machen oder man findet, man kann sich nicht einigen, wer den Job als Richter dort machen soll.
Der Letzteres ist der Fall. Das Problem dabei ist, das war früher bei Polizeipräsidenten übrigens genauso, das hat man dann geändert, diese Richterinnen und Richter müssen mit 2/3 Mehrheit vom Parlament gewählt werden. Im Parlament sitzen unterschiedliche Fraktionen, die sind sich nicht immer einig und die einzelnen Fraktionen machen Vorschläge und brauchen aber für jeden Vorschlag dann eben eine 2/3 Mehrheit. Das heißt, es muss Absprachen geben zwischen den Fraktionen, dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Sonst kommt es einfach nicht zu dieser 2/3 Mehrheit. Und das war ein sehr schwieriger, jahrelang währender Prozess jetzt, der jetzt aber kurz vor dem Abschluss zu stehen scheint.
Deswegen reden wir drüber,
genau. Die Fraktionen haben sich, mit Ausnahme der AfD, die ist nicht eingebunden gewesen in diese Gespräche, haben sich geeinigt, also CDU, SPD, Grüne und Linke, auf jetzt 6 Kandidaten. Es müssen gleich 6, das ist 2/3 des gesamten Gerichtshofs, das sind nämlich nur 9 Richterinnen und Richter, und 6 müssen jetzt ausgetauscht werden und neu gewählt werden. Die sind auch schon alle überfällig seit inzwischen 2021, also seit fast 3 Jahren inzwischen. 2 sind bereits abgesprungen von den amtierenden Richterinnen und Richtern, weil ihnen das viel zu lange gedauert hat. Sie sollen ja immer nur 7 Jahre amtieren, die waren jetzt eben schon fast 10 Jahre dabei, und 2 haben gesagt, jetzt reicht's mir, und sind aus dem Gericht rausgegangen. Das hätte so weitergehen können, wenn die Politik jetzt nicht irgendwann eine Lösung gefunden hätte. Die scheint sie jetzt gefunden zu haben. Am kommenden Donnerstag in der nächsten Woche wird offenbar gewählt, und alle 4 Fraktionen verbreiten gerade die Zuversicht, dass man dann doch auf die 2/3 Mehrheiten kommt. Die AfD bleibt außen vor. Der stünde nach der D'Hondtschen Mehrheitsrechnung ein Vorschlag zu, aber da haben alle anderen 4 Fraktionen gesagt, nein, das lassen wir nicht zu, und das dealen wir untereinander aus, dass die AfD keinen Richterposten besetzen und vorschlagen darf. Und so wird es dann möglicherweise am Donnerstag, wenn denn alle Fraktionen stehen, auch kommen.
Das Ganze ist politisch so diffizil und so kompliziert, eben weil man sich einigen muss. Und es gibt ja oder gab Beispiele in der Vergangenheit, wo genau das nicht geklappt hat, nämlich bei der letzten Wahlrunde sozusagen.
Genau, das war 2019. Da ging es um die spätere Justizsenatorin Lena Kreck von den Linken. Das war insgesamt eine Wahl von 3 Richterinnen und Richtern. Für die SPD ist damals Ludgera Selting, die heutige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, aufgestellt worden, auch gewählt worden. Für die CDU, oder CDU hatte vorgeschlagen, Christian Burhold, ein Richter, der auch gewählt wurde. Und die Linke, die auch am Zuge war, Lena Kreck, und die fiel dann durch. Da gab es im Vorfeld auch die Absprachen. Da ist im Vorfeld auch signalisiert worden von allen Seiten, ja, die tragen wir alle 3 mit. Da gibt es die 2/3 Mehrheit, und die CDU-Fraktion hatte damals nicht gestimmt. Der Fraktionschef hat es nicht hinbekommen, seine Leute auf die Linie zu bekommen. Burkhard Dräger, was zu ganz großem Ärger bei den übrigen Fraktionen geführt hat. Und das möchte man unbedingt vermeiden, dass das jetzt kommende Woche nochmal passiert.
Deswegen kann man ja so ein bisschen reingucken lassen in diesen Rechercheprozess. Man hängt dann viel am Telefon, du vor allem jetzt in den letzten Tagen, und versuchst händeringend rauszukriegen, sag mal, wen habt ihr denn jetzt da eigentlich auf eurer Liste stehen? Man will die Namen schon gerne wissen. Aber es ist schwierig.
Es ist sehr schwierig, und das ist auch nachvollziehbar. Sobald ein Name genannt wird, ist die Gefahr des Verbranntwerdens dieses Namens einfach riesengroß. Wir haben das auch ganz konkret jetzt erlebt. Wir wissen nicht genau, wo der Name herkam. Möglicherweise hat sie sich auch selber ins Gespräch gebracht. Die Grünen wollten wohl vorschlagen, Seda Başay-Yıldız, eine Frankfurter Rechtsanwältin, die im NSU-Prozess Nebenklägerin verteidigt hat, die auch im Hanauer Mord, rechtsterroristischen Mordfall, mehrere 3 Familien vertreten hat. Und da wollte die CDU wohl nicht mitgehen, weil die 2018 mal einen Islamisten gegen eine Abschiebung vertreten hat, als Strafverteidigerin, was ja eigentlich der Job einer Strafverteidigerin ist.
Ja.
Hat die CDU gesagt, das kriegen wir nicht hin, da kriegen wir keine Mehrheiten für hin. Und der Name ist dann öffentlich geworden, möglicherweise eben, weil sie selbst ins Gespräch gebracht hat, aber dann eben auch ganz schnell klar geworden, die wird es nicht werden. Und die Grünen mussten dann umsatteln und jemand anders vorschlagen.
Hier geisterten die ganze Woche dann schon immer mal wieder so einzelne mögliche Namen durch die Redaktion, nur um dann gleich wieder eingefangen zu werden. Kann man denn überhaupt irgendwie sagen, ob da Prominente dabei sein werden? Ich meine, bestes Beispiel ist natürlich Julie C. in Brandenburg, die da Verfassungsrichterin ist. Ist von dem Kaliber überhaupt jemand denkbar für den Berliner Verfassungsgerichtshof?
Also der Unterschied zum Brandenburger Verfassungsgerichtshof oder Landesverfassungsgericht Brandenburg besteht darin, dass die da auch Laienrichter berufen. Da ist ja auch Andreas Dresen mal Verfassungsrichter gewesen und so weiter. Das müssen ja nicht immer Top-Juristen sein. Julie C. ist jetzt eine Juristin tatsächlich. In Berlin müssen das immer ausgebildete Juristen sein. Entweder Rechtsanwälte, Richterinnen, Richter und so weiter. Deswegen ist es meistens so, dass man die jetzt nicht auf den ersten Blick kennt. Wir hören jetzt aus den Fraktionen, die Namen wirklich alle zurückhalten, dass da 2 von den 6 dabei sein könnten, die vielleicht ein bisschen bekannter auch über Juristenkreise hinaus bekannt sein könnten. Das macht unsere Neugier noch größer, aber schlauer sind wir damit immer noch nicht. Montag ist damit zu rechnen, dass wahrscheinlich ein paar Namen genannt werden.
Dann schon abschließend die Frage, es gucken natürlich alle wieder auf die CDU. Das hat sie sich so ein bisschen auch verdient, eben nach der letzten Wahlrunde. Steht die denn diesmal? Ist das sicher? Der Fraktionschef heißt jetzt Dirk Stettner. Hat er es besser im Griff?
Er selber vermittelt den Eindruck, dass er es im Griff hat. Er hat ja aber auch eine riesengroße Fraktion, die ist viel größer als letztes Mal, 52 Abgeordnete. Und die kennen die Namen auch noch nicht alle, beziehungsweise die wenigsten in dieser Fraktion werden die Namen kennen, die werden sie Montag kennenlernen. Aber er ist offenbar der festen Überzeugung, dass die Kandidaten, die auch von Linken und Grünen jetzt vorgeschlagen werden, durchaus mehrheitsfähig auch in seiner Fraktion sind. Das wird eine spannende Kiste am Donnerstag. Wir werden es beobachten.
Es ist die letzte Parlamentssitzung vor der Sommerpause. Genau. Es lohnt sich dann auch nochmal aufzupassen, auch wenn es wahrscheinlich wieder sehr, sehr warm sein wird in Berlin. Aber dann ist wenigstens ein bisschen Spannung geboten. Boris, ich danke dir. Wir gucken auf eine sehr spannende Parlamentssitzung.
Gerne.
Haushaltskrise, Richtersuche, Lehrkräftemangel und dazu noch diese Bullenhitze in der Stadt. Eine etwas anstrengende Spreepolitik war das diese Woche. Deswegen jetzt zum Abschluss noch was Leichtes. Wollen Sie was über merkwürdige Tiere lernen und dabei noch ein bisschen lachen? Dann hören Sie doch mal bei Weird Animals rein, dem Comedy-Wissens-Podcast der ARD. Gerade erst gestartet, Folge 1 widmet sich dem Axolotl und warum es nicht erwachsen werden will. So ähnlich wie mancher Mann mit Anfang oder Mitte 30 also. Weird Animals zu finden in der ARD Audiothek. Da gibt's auch uns, die Spreepolitik. Falls Sie Wünsche, Fragen, Anregungen haben, gerne eine Mail schicken an spreepolitik@rbb-online.de. Danke fürs Zuhören, sagt Sebastian Schübel.